Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wunderwerk Darm, gut erklärt vom Institut für Mikroökologie, dem Spezialisten rund um das Thema Mikrobiom. Bei uns im Institut und auch hier im Podcast dreht sich alles um unseren Darm, unser Mikrobiom und um all das, was damit zusammenhängt. Dank unserer Experten sind wir immer auf dem neuesten Stand der Forschung und übertragen das Wissen dann direkt auf die Praxis. Ich bin Gloria, ich komme ursprünglich aus den Bereichen Pharmazie und klinische Ernährung und beschäftige mich schon seit Jahren mit unserem Darm und dem Mikrobiom. Schön, dass du mit dabei bist und zuhörst. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute bespreche ich ein ganz grundlegendes Thema unserer Darmgesundheit. Und zwar möchte ich einmal erklären, wie unsere Verdauung funktioniert. Das heißt, ich möchte einmal erklären, wie ist unser Verdauungssystem aufgebaut, was gehört da alles dazu, welche Stationen gibt es und was leistet unser Körper da eigentlich. In der nächsten Folge werde ich dann darüber sprechen, welche Probleme auftreten können, wenn in diesem ganzen Verdauungsprozess irgendetwas schief geht. Denn ich finde es ganz wichtig, einmal zu wissen, was im Körper eigentlich so passiert. Das muss nicht im Detail sein, aber damit man mal so ein grobes Verständnis dafür bekommt, was der Körper da macht, welche Stationen es gibt, damit man dann auch, wenn es eben mal nicht so läuft, das ein bisschen besser zuordnen kann, dass man Beschwerden besser zuordnen kann. Das ist eigentlich so mein Ziel mit dieser Folge. Unser Verdauungssystem ist letztendlich ein Schlauchsystem, das vom Mund bis zum Darmausgang geht. Das heißt, es ist ein langer Schlauch und letztendlich ist es auch eine nach innen gestülpte Grenzfläche zur Außenwelt, ähnlich wie unsere Haut. Natürlich ist jetzt unsere Schleimhaut, die wir im Mund, im Magen, im Darm haben, anders aufgebaut als unsere Haut, aber die Funktion, uns abzuschirmen von der Umwelt, ist ähnlich. Zu diesem Schlauchsystem gehören dann noch anhängende Organe, die eben bei der Verdauung mitwirken. Das ist die Leber, die Bauchspeicheldrüse und die Gallenblase. Aber der Weg, den die Nahrung nimmt, geht eben nur durch dieses Schlauchsystem. Und wir nehmen heute den gleichen Weg wie unsere Nahrung und starten bei der ersten Station, und zwar dem Mund. Vielleicht hast du den Satz schon mal gehört, Verdauung beginnt im Mund, und dieser Satz stimmt tatsächlich. Wir nehmen die Nahrung auf in den Mund und der erste Schritt, den wir dort normalerweise machen, ist die Nahrung zu zerkleinern. Das heißt, wir kauen. Mit diesem Kauen zerkleinern wir die Nahrung in kleinere Bestandteile und gleichzeitig vermischen wir dabei die Nahrung auch mit dem Speichel. Der Speichel hat zum einen die Funktion, dass er diese ganzen Nahrungsbestandteile gleitfähig macht. Aber mit dem Einspeicheln beginnt eigentlich auch schon die enzymatische Verdauung, denn im Speichel ist ein Enzym enthalten, die sogenannte Amylase, und die spaltet direkt Kohlenhydrate auf. Du kennst es vielleicht, wenn du schon einmal sehr lange ein Stück Brot gekaut hast, irgendwann fängt es an süßlich zu schmecken. Und dann ist der Punkt erreicht, dass die Amylase die Kohlenhydrate, die längeren Ketten quasi, zerlegt hat in kleinere Bestandteile, und das sind einzelne Zucker. Und diese Zucker schmecken süß und das hast du dann als Geschmack bemerkt. Zusätzlich finden wir im Speichel, aber auch in den Zahnzwischenräumen und auf der Zunge ganz viele Mikroorganismen, die die Mundflora bilden. Diese Bakterien sind dann auch schon direkt an der Verdauung und auch an der Immunabwehr beteiligt. Jetzt habe ich gesagt, die Probleme spreche ich erst später an, aber eins möchte ich hier gleich vorne wegnehmen. Wir haben die Tendenz, momentan viel zu wenig zu kauen und viel zu schnell zu schlucken. Das Kauen ist aber total essentiell, also es ist ein ganz wichtiger Bestandteil für die nachfolgende Verdauung. Denn wenn wir zu wenig kauen, ist es viel schwieriger für die nachfolgenden Stationen, ihre Arbeit ordentlich zu verrichten, und dann kriegen wir eben Verdauungsprobleme. Gut, aber was passiert jetzt danach? Also wir hatten die Nahrung im Mund, wir haben das Ganze gut gekaut, wir haben das gut eingespeichelt und jetzt ist der nächste Schritt das Schlucken. Wir schieben die Nahrung mit der Zunge nach hinten und dann kommt der Schluckreflex und wir schlucken den Speisebrei nach unten und der wandert durch die Speiseröhre. Aber das passiert durch so peristaltische Bewegungen. Also das sind so wellenförmige Muskelbewegungen, die ganz aktiv den Nahrungsbrei nach unten schieben, damit er auch im Magen ankommt. Im Magen angekommen haben wir dann zwei Arten der Verdauung. Zum einen die weitere Zerkleinerung, also auch wenn wir nicht so gut gekaut haben, übernimmt jetzt hier der Magen den Part und die Nahrung wird weiter mechanisch zermahlt. Und das zweite ist dann die Durchmischung mit dem Magensaft. Durch den Kontakt mit dem Magensaft geht es weiter mit der enzymatischen, aber auch mit der chemischen Verdauung. Der Magensaft besteht nämlich aus Verdauungsenzymen, die dann Eiweiße spalten, Kohlenhydrate spalten und auch Fette spalten. Das ist dann die enzymatische Verdauung. Und der Magensaft besteht auch noch aus Salzsäure. Die Salzsäure sorgt für das passende Milieu. Das macht alles sehr, sehr sauer. Damit können die Enzyme wieder gut arbeiten, aber es tötet eben gleichzeitig auch Keime und Erreger ab, die wir nicht haben möchten. Und der dritte große Bestandteil sind dann die Schleimstoffe. Die schützen unsere Magenwand vor der Salzsäure und den Enzymen, denn die Zellen unserer Magenwand sind ja auch organisches Material und die Salzsäure wie auch die Enzyme, die wirken ja nicht so selektiv, dass sie da eine Unterscheidung machen könnten. Deswegen brauchen wir eben eine Schutzschicht und das machen die Schleimstoffe. Und dann gibt es im Magen auch noch einen wichtigen Stoff, und zwar den Intrinsic Factor. Das ist ein Transportprotein, das dafür sorgt, dass das Vitamin B12 in den Dünndarm transportiert werden kann und später aufgenommen werden kann. Brauchen wir auf jeden Fall hier schon, wird im Magen produziert und wenn das nicht funktioniert, kriegen wir später ein Problem mit unserem Vitamin B12-Spiegel. Der Magensaft wird von unseren Magenzellen produziert und wird in den Magen abgegeben. Durch diese Bewegung des Magens an sich wird der Speisebrei mit diesem Magensaft ständig durchmischt. Übrigens, während wir kauen und mit der ersten Magendehnung werden auch gleich schon Hormone ausgeschüttet. Eigentlich werden auch schon Hormone ausgeschüttet, wenn wir Essen nur sehen oder daran denken, aber mit dem Kauen weiß der Körper eben dann, okay, jetzt geht es wirklich los und diese Hormone, das sind Hormone für die Sättigung, aber auch Insulin, werden schon mal startklar gemacht, wenn die Nahrung dann vorbeikommt und wir die brauchen oder dass das Sättigungsgefühl dann auch tatsächlich eintritt. Gut, weiter aber im Magen. Wenn jetzt der Speisebrei lang genug zerkleinert wurde und mit dem Magensaft durchmischt wurde und so weiter, dann wird das Ganze immer weiter nach unten befördert und am Ende des Magens befindet sich der sogenannte Pförtner. Das ist ein Schließmuskel und der schließt und öffnet sich immer nur dann, wenn Nahrung durchgelassen werden soll. Das Signal kommt aus dem darauffolgenden Dünndarm und dann kann sich dieser Schließmuskel immer bei Bedarf öffnen und schließen und gibt portionsweise den Mageninhalt in den Darm ab. Je nachdem, was wir gegessen haben, verweilt die Nahrung unterschiedlich lang im Magen. Das kann mal eine Stunde sein, wenn wir nur Kohlenhydrate oder viel Kohlenhydrate vor allem gegessen haben, dann geht es ein bisschen schneller, die sind relativ leicht zu verdauen. Wenn wir aber sehr fettreiche oder proteinreiche Nahrung gegessen haben, dann dauert es deutlich länger. Und das heißt, man kann das gar nicht so genau sagen, wie lang jetzt der Mageninhalt wirklich im Magen verweilt, weil wir ja ganz unterschiedlich zusammengesetzte Nahrung essen. Aber das kann mal von einer Stunde bis zu 5 Stunden dauern und das ist alles normal. Die nächste Station ist dann unser Dünndarm. Den werde ich auch gleich nochmal in verschiedene Stationen unterteilen. Aber erstmal so ganz vorneweg ein paar allgemeine Informationen zum Dünndarm. Unser gesamter Dünndarm ist so circa 4 bis 5 Meter lang. Und ist ein Schlauch, der aus verschiedenen Muskeln besteht, die wieder wellenartige Bewegungen machen, um den Speisebrei weiter zu mischen und zu transportieren. Zum Aufbau, ganz innen im Rohr, da wo unsere Nahrung durchgeht, da befindet sich die Schleimhaut. Darauf gleitet dann auch der Speisebrei. Und die darunterliegenden Schichten sind dann Bindegewebe, Blut- und Lymphgefäße und auch so ein Netz aus Nervenzellen. Wenn man jetzt in diesen Dünndarmschlauch reinschauen würde, dann würde man bemerken, dass die Innenansicht, also die innere Schleimhaut, zunächst noch relativ glatt ist und dann später beginnt so ganz viele Falten und Ausstülpungen zu bilden. Und diese Falten sind total wichtig. Also wir haben einmal diese Falten, dann zusätzlich noch so fingerförmige Ausstülpungen, das sind die Zotten und Einsenkungen, das nennt man Krypten. Und noch eine Ebene kleiner, auf den Zotten obendrauf, auf diesen einzelnen Zotten, hat man dann nochmal kleinere, wie so Härchen eigentlich, also das sind Schleimhauthärchen, und das sind die sogenannten Mikrovilli. Und durch diese vielen Falten, Zotten, Krypten, Mikrovilli, wird die Oberfläche der Schleimhaut enorm vergrößert. Und so passt dieses ganze Gebilde überhaupt in unseren Körper. Weil, wie gesagt, 4 bis 5 Meter lang und ausgebreitet ja noch viel, viel größer. Wozu brauchen wir diese riesengroße Oberfläche? Ganz einfach, um so viel wie möglich an Nährstoffen zu resorbieren. Je größer die Oberfläche, desto besser ist der Kontakt und desto besser können dann auch die Nährstoffe aufgenommen werden. Die Hauptaufgabe des Dünndarms ist ganz klar die Verdauung und die Resorption, also die Aufnahme der Nahrungsbestandteile in unseren Körper. Und man gliedert den Dünndarm noch in 3 Bereiche, das hatte ich ja schon angekündigt, weil diese 3 Bereiche nochmal unterschiedliche Aufgaben haben und zum Teil dann eben auch wieder ein bisschen andere Strukturen. Den ersten Abschnitt nach dem Magen nennen wir 12-Fingerdarm. Und hier geht es direkt weiter mit der enzymatischen Verdauung, die schon im Magen begonnen hat. Das heißt, weitere Enzyme, aber auch Gallensäuren werden aus der Bauchspeicheldrüse und auch aus den Dünndarmzellen in den Dünndarm abgegeben. Die Enzyme brauchen wir, um die Proteinbestandteile noch weiter aufzuspalten in Aminosäuren, um Kohlenhydratstückchen noch weiter aufzuspalten in einfachere Zucker. Die Gallensäuren brauchen wir, um die Fette zu emulgieren, denn Fett an sich ist ja nicht wasserlöslich. In dieser Umgebung benötigen wir also jetzt einen Emulgator, um dann die Fette gut zu transportieren, aufzuspalten und später dann auch zu resorbieren. Dieser ganze Prozess und dieses ganze System ist sehr fein abgestimmt und auch sehr wichtig, um dann später die Nährstoffe genau in der Form vorliegen zu haben, wie wir sie benötigen, damit sie auch vom Körper aufgenommen werden können. Solange die nämlich noch so groß sind, haben die keine Chance, bei uns im Körper dann tatsächlich anzukommen. Damit die Enzyme wieder richtig arbeiten können, brauchen wir wieder einen richtigen pH-Wert. Und im Magen hatten wir jetzt die Salzsäure, die hat ein sehr saures Milieu gebildet. Und jetzt im Dünndarm brauchen wir das eher alkalisch. Das heißt, es wird Bicarbonat gebildet und in den Dünndarm abgegeben. Dadurch wird das ganze Milieu wieder etwas alkalischer und die Enzyme können gut arbeiten. Auch hier werden jetzt wieder verschiedene Hormone gleichzeitig produziert, die die nachfolgenden Prozesse der Verdauung mitregulieren und auch eben wieder die Sättigung steuern. Der mittlere Teil des Dünndarms, der heißt Jejunum, das ist der zweite Abschnitt. Hier haben wir jetzt die Hauptaufgabe, dass Nährstoffe und Wasser resorbiert werden. Das heißt, der Verdauungsprozess, dass unsere Nahrung so zerkleinert wird, damit er auch aufgenommen werden kann, ist jetzt zum Großteil schon abgeschlossen. Und in diesem Teil des Darms wird vor allem darauf gesetzt, dass die kleinen einzelnen Bestandteile gut in den Körper gelangen. Je nach Nährstoff gibt es hier auch wieder ganz verschiedene und sehr komplexe Systeme. Denn die Nährstoffe, die wir aufnehmen wollen, sind ja in ihrer Struktur, in ihrer Chemie sehr unterschiedlich. Und damit meine ich jetzt nicht so unterschiedlich wie Fett und Kohlenhydrate, sondern die einzelnen Kohlenhydrate oder die einzelnen Zucker eben an sich sind schon unterschiedlich und haben unterschiedliche Funktionen, lösen unterschiedliche Prozesse aus und werden auch unterschiedlich aufgenommen. Insulin ist zum Beispiel nur für Glucose da, aber für den Zucker Fructose wird kein Insulin benötigt für die Aufnahme, das läuft wieder über andere Transporter. Für die Fette haben wir hier wieder so eine Sonderfunktion, denn Zucker und Aminosäuren können über verschiedene Transportmechanismen direkt ins Blut transportiert werden. Die Fette allerdings wurden in Fettsäuren gespalten, die immer noch eher wasserabweisend sind und würden dann mit dem Blut eben, das würde gar nicht so gut funktionieren. Und deswegen werden die einzelnen Fettsäuren zunächst über die Lymphe in unseren Körper gebracht und dann zur Leber transportiert. Diese Transportmechanismen allgemein sind sehr komplex und fein abgestimmt und dann gibt es aktive und passive Transportmechanismen. Aber das Ziel ist insgesamt immer, die Nährstoffe vom Darminneren durch die Darmzellen ins Blut oder eben dann in die Lymphe einzuschleusen. Wenn das dann geschafft ist, wird das nährstoffreiche Blut vom Darm direkt zur Leber transportiert. In der Leber passiert dann eine weitere Umwandlung dieser Nährstoffe, es gibt Stoffwechselvorgänge und von der Leber aus werden die einzelnen Nährstoffe auch in den gesamten Körper verteilt. Zusätzlich hat die Leber aber natürlich auch noch andere Aufgaben und ist total wichtig, denn die Leber bildet zum Beispiel unsere Gallenflüssigkeit, also die Gallenflüssigkeit, die wir vorhin beim Zwölffingerdarm schon besprochen haben. Die Leber an sich hat auch einen großen Glukosespeicher, das heißt, sie speichert überschüssige Glukose, die wir nicht direkt verarbeiten können, erst auch mal in der Leber ab. Dann ist die Leber natürlich noch ganz, ganz wichtig für die Stoffwechselprozesse, also für den Abbau von Stoffen und dann auch für die Ausscheidung über letztendlich dann Urin und Stuhl oder über die Haut, aber dort in der Leber werden diese ganzen Prozesse eben angesteuert. Wenn wir nach unserem kleinen Exkurs zur Leber unsere Reise durch den Darm weiter fortsetzen, dann kommen wir jetzt zum dritten Teil des Dünndarms und zwar dem Ileum. Das ist der letzte Teil des Dünndarms, bevor es dann weitergeht in den Dickdarm. Hier nehmen jetzt diese ganzen Zotten, Krypten und Mikrovilli nehmen wieder ein bisschen ab. Die Struktur wird wieder etwas glatter, da die meisten Nährstoffe bereits resorbiert wurden. Was hier vor allem noch resorbiert wird, sind die ganzen Mikronährstoffe, also Mineralstoffe, noch verschiedene Vitamine und Spurenelemente, dann natürlich auch noch das Wasser, um den Speisebrei weiter einzudicken. Die Gallensäuren, die im oberen Teil des Dünndarms eingespült wurden, die wir gebraucht haben für die Fette, die werden jetzt nicht mehr benötigt und werden von unserem Körper recycelt. Das ist ein echtes Recycling-System, bei dem die Gallensäure von unserem Körper wieder aufgenommen werden und auch wiederverwendet werden können, damit man davon nicht so viel produzieren muss. In den anderen Darmabschnitten zuvor war der Speisebrei noch relativ flüssig. Jetzt wird so nach und nach vermehrt Wasser und auch eben diese ganzen Verdauungssäfte wieder aufgenommen, also resorbiert vom Körper, und der Speisebrei dickt sich so langsam ein. In diesem Darmabschnitt finden wir jetzt auch vermehrt Lymphfollikel. Das ist ein Teil unseres Immunsystems und dient letztendlich der Keimabwehr. Weiter geht es dann mit dem Dickdarm. Der schließt sich direkt an den Dünndarm an. Diese beiden Darmabschnitte werden durch eine Klappe getrennt, damit durch die wellenartigen Bewegungen eben kein Speisebrei zurücklaufen kann in den Dünndarm, sondern immer weiter nach vorne transportiert wird. Der Dickdarm unterscheidet sich natürlich in der Funktion, aber auch im Aussehen vom Dünndarm. Der ist deutlich weiter im Umfang und auch nur 1,5 Meter lang ungefähr. Im Dickdarm findet jetzt die Hauptresorption von Wasser und den Verdauungssekreten statt. Die hat zwar im letzten Dünndarmabschnitt schon begonnen, aber hier wird die Hauptarbeit geleistet. Und hier ist die Schleimhaut auch weiterhin nicht so faltig wie im Dünndarm. Was aber jetzt mit dazu kommt, ist unsere Darmmikrobiota, also die Besiedelung von unserem Dickdarm mit Bakterien, Hefepilzen, Viren und anderen Mikroorganismen, die gemeinsam unsere Mikrobiota bilden. Die finden wir vor allem im Dickdarm. Die Mikrobiota an sich ist aus ganz vielen verschiedenen Bakterien zusammengesetzt, die sich aber in verschiedene Gruppen einordnen lassen. Die größte Gruppe der bei uns im Darm lebenden Bakterien sind die Milchsäurebakterien. Die produzieren, wie der Name schon sagt, Milchsäure und auch Wasserstoffperoxid, was dazu beiträgt, dass eben dieses spezielle Milieu bei uns im Darm, im Dickdarm vorherrscht, das die Bakterien benötigen. Dadurch wird auch dafür gesorgt, dass sich andere Bakterien, die wir nicht so gerne hätten, nicht ansiedeln können. Zum einen, weil eben die Masse so groß ist und damit die Fläche besetzt ist, und zum anderen, weil eben dieses Milieu ausgebildet wird durch die Milchsäure. Die Bakterien haben aber noch ganz viele verschiedene Aufgaben. Es gibt Bakterien, die sind Teil unseres Immunsystems. Es gibt Bakterien, die Ballaststoffe abbauen. Es gibt Bakterien, die bilden Vitamine. Es gibt Bakterien, die unseren Schleim, der Darmschleimhaut, abbauen und als Nahrung nutzen, aber dafür sorgen, dass sich unser Schleim auch ständig wieder erneuert. Diese Stoffwechselprodukte der Bakterien sind sehr wichtig für uns Menschen, denn verschiedene Stoffwechselprodukte haben eben auch verschiedene Wirkungen. Durch manche Stoffwechselprodukte werden Signale an unseren Körper gesendet, die dann direkt an unser Gehirn gehen, damit der Darm mit dem Hirn auch kommunizieren kann. Das nennen wir Darm-Hirn-Achse. Andere Stoffwechselprodukte von Bakterien sind eher schädlich, denn manche Bakterien bilden zum Beispiel Ammoniak. Das belastet wieder die Leber. Das möchten wir also eher weniger haben. Und viele unserer nützlichen Bakterien verstoffwechseln Ballaststoffe. Ballaststoffe sind Teile unserer Nahrung, die unser Körper an sich nicht verwerten kann und uns damit eigentlich keinen Nutzen geben. Deswegen nennt man die auch fälschlicherweise eigentlich Ballaststoffe. Unsere Darmbakterien hingegen finden diese Ballaststoffe total super und nutzen diese Ballaststoffe als Nahrung. Dadurch entstehen wieder Stoffwechselprodukte, das sind in dem Fall kurzkettige Fettsäuren. Je nach Ballaststoff und unserer Bakterien werden verschiedene kurzkettige Fettsäuren gebildet, und die sind aber wiederum wichtig, um unsere Dickdarmzellen zu versorgen. Denn unsere innerste Schicht an Zellen, die Schleimhautschicht, die wird nicht durch das Blut mit Nährstoffen versorgt, sondern vom Darminneren durch diese kurzkettigen Fettsäuren, allen voran die Buttersäure. Zusätzlich zu dem Ballaststoff gibt es auch noch andere Bestandteile unserer Nahrung, die unsere Bakterien total lieben. Für unsere in Anführungszeichen guten Bakterien sind zum Beispiel auch Polyphenole total super. Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe, die auch als Nährstoff für bestimmte Bakterien dienen. Im Gegensatz dazu mögen einige unserer Darmbakterien eher Fette oder einfache Zucker oder tierisches Eiweiß. Und da wissen wir, dass uns das gar nicht gut tut. Diese Bakterien haben wir natürlicherweise auch in unserem Darm und die gehören da auch hin, aber eben in einer kleineren Menge als andere. Und in dieser Menge sind sie auch völlig in Ordnung. Wenn wir aber zu viel gesättigte Fette essen, zu viel einfache Zucker essen, zu viel tierisches Eiweiß essen, dann fördern wir genau diese Darmbakterien. Dann nehmen die zu viel Raum ein und das ist eher schlecht für uns, weil die machen wieder Stoffwechselprodukte, die wir eher nicht brauchen, die gesundheitsschädlich sind und wodurch sich langfristig bei uns auch wirklich Krankheiten entwickeln können. Deswegen sollten wir schon darauf schauen, dass wir diese Bakterien eben eher in Schach halten und andere Bakterien eher fördern. Und das machen wir eben vor allem durch Ballaststoffe und durch pflanzliche Lebensmittel. Und wenn das dann noch so bunt wie möglich ist, dann haben wir eigentlich schon alles richtig gemacht. Pflanzliche Eiweiße im Übrigen sind kein Problem für unsere Darmbakterien. Die tierischen Eiweiße hingegen, die machen eher schlechte Stoffwechselprodukte wie das Ammoniak, das ich vorher angesprochen habe. Und das wollen wir eher in kleineren Mengen. Auch hier kann man sehr tief ins Detail einsteigen, da die Bakterien unterschiedliche Dinge tun, unterschiedlich nutzen oder schaden können, sich unterschiedlich zusammensetzen. Und jeder Mensch von uns hat eine komplett einzigartige Mikrobiota, ähnlich wie beim Fingerabdruck. So, das waren auch schon die wichtigen Stationen unseres Verdauungssystems, wie es physiologisch funktionieren soll. Natürlich kommt jetzt noch die Ausscheidung und so weiter. Mir ging es heute aber eher mal darum, das Grundkonzept der Verdauung zu verstehen, weil ich in anderen Folgen hier auch noch oft darauf ansprechen werde oder noch tiefer ins Detail gehen werde und dazu was erklären möchte. Und deswegen war mir wichtig, dass man mal die Verdauung an sich versteht. So, und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Schön, dass du bis hierher zugehört hast und dabei geblieben bist. Wir haben jetzt die großen Stationen unserer Verdauung alle einmal durchgesprochen. Und in der nächsten Folge möchte ich dann darüber sprechen, welche Probleme auftreten können, wenn diese Stationen nicht so richtig funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Ich freue mich, wenn du auch dort einschaltest und zuhörst. Ich werde dort viele verschiedene Stationen ansprechen und erstmal grob anreißen und dann in den kommenden Folgen die einzelnen Themen noch viel intensiver aufgreifen. Bevor du jetzt aber zur nächsten Folge springst, würde ich mich total freuen, wenn du mir auch heute schon eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes hinterlässt. Und wenn du sonst noch mehr wissen möchtest, dann kann ich dir auch sehr unseren YouTube-Kanal empfehlen, auf dem du kürzere und längere Videos zu den einzelnen Themen findest und auch da viele Informationen rund um die Themen Darmgesundheit, Mikrobiota und so weiter bekommst. Natürlich freue ich mich auch, wenn du uns auf Instagram folgst und alle Links dazu stelle ich natürlich in die Shownotes. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.